Herzlich willkommen bei 101 Innovation Hacks mit Adam und Peter. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit einfachen Ideen erfolgreicher wirst und viel leichter Probleme lösen kannst, sowohl im Business als auch im Privaten. So, hallo, lieber Adam. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema auf dem Tisch. Heute haben wir das Thema Visionen. Und das klingt ja eigentlich nach, wer Visionen hat, braucht keinen Arzt, oder wie war das damals?
Ja, also aus meiner Sicht das coolste und interessanteste Thema, weil beim Thema Vision kann man wirklich über diese perfekte Zukunft reden. Und wir zeigen euch heute, warum das Sinn macht und wieder, um meinen Lieblings-Podcaster und Buchschreiber zu zitieren, Seth Godin sagt, effektives Marketing beginnt nicht mit einer Lösung, mit der Sache, die die Kunden schlauer macht als die alle anderen. Wir beginnen mit einer Menschengruppe, der wir dienen wollen, und einem Problem, das diese Gruppe zu lösen versucht, und einer großen Veränderung, die diese Gruppe anstrebt. Und das ist genau das Thema der heutigen Session.
Also sprichst du das an, was wir schon mal gemacht haben in den Sendungen bisher. Und heute geht es dann halt um dieses große, dicke Thema. Aber wir haben auch noch ein anderes Thema, unseren Dinosaurier, den wir heute auflösen wollen.
Ja, den lösen wir immer noch nicht auf. Wir wollen, dass die Leute halt immer noch dazu schalten.
Ja, okay. Also heute ist der dran. Und dann haben wir wie immer den Starter, diese kleine Warm-up-Exercise, die du reinbringst. Genau.
Und heute machen wir meine Lieblingssendung, also meine Lieblingsfrage, die ich eigentlich immer in meinen Innovationsworkshop stelle. Und das ist, tell me something surprising about you. Sag mir etwas Überraschendes über dich. Und diese eine Frage macht die gesamte Stimmung anders. Und Peter, tell me something surprising about you.
Oh Gott, das ist schwierig. Also habe ich irgendwas Überraschendes? Nein, vielleicht weißt du es noch nicht. Da hinten, du weißt es ja, da steht irgendwie, sieht man den Kopf da von der Gitarre. Ich habe mal als ich noch ein junger Mensch war, irgendwann noch mal Gitarre gespielt und tatsächlich so ein bisschen klassische Gitarre. Und was ich da eine interessante Erfahrung fand, jetzt nicht unbedingt interessant über mich, aber eine interessante Erfahrung ist, wenn du so als Gitarrist mit der klassischen Gitarre unterwegs bist, dann gibst du gerne Konzerte. Bist gerne auf der Bühne und dann hast du gern, dass die Leute dir nur zuhören. Und Gitarrist und ich haben was anderes ausprobiert. Wir sind so zu Veranstaltungen gefahren, wo so Hintergrundmusik gemacht wurde, beim Brunch zum Frühstück oder irgendwie abends oder mal zwischen Dichterlesungen irgendwo zwischendrin, wo die meisten Klassiker sich zu schade für waren. Und ich fand das eine ganz coole Kiste, weil du hast ein paar Euro gekriegt, hast dich da hingesetzt mit dem Kollegen, hast ein bisschen geübt. Da hat keiner so genau zugehört, wenn du dich mal verspielt hast, weil die haben ja nebenher gegessen. Für mich war das immer toll, entspannend. Eigentlich ein Geschäftsmodell, das wir aber nicht weiterverfolgt haben. Aber du hast was viel Spannenderes, also viel cooleres, nämlich die Geschichte mit dem Gefängnis, oder?
Du warst ja mal im Gefängnis. Ja gut, okay. Das ist etwas, was ich öfters erzähle. Ich war schon öfters im Gefängnis. Ja, und ich war öfters im Gefängnis und da bin ich auch einen Marathon gelaufen. Also
so war es, ne? Du warst jetzt nicht Insasse im Gefängnis, sondern...
Ja, das sage ich dir nicht, ob ich als Insasse gelaufen bin oder nicht.
Im Gefängnis, wie geht denn sowas? Ich meine, das ist ja irre, oder?
Ja, das sage ich dir beim nächsten Bier, wenn wir uns live treffen. Ja, also es gibt Knastmarathons und die kann man tatsächlich, da kann man als Teilnehmer teilnehmen und... einer der schönsten und interessantesten Experiences, Erlebnisse in meinem Leben. Ein Knastmarathon mit den Insassen. Richtig tolle Erfahrung zu sehen, halt, wie sich's anfühlt, mit den Insassen zu laufen und was das mit den Insassen macht, wenn sie tatsächlich im Ziel ankommen und das Gefühl haben, hey, ich habe echt ein Riesenziel im Leben geschafft. Also da kriege ich feuchte Augen, wenn ich an die Experience denke.
Das ist eine coole Sache. Da sind wir auch wieder beim Thema Ziel. Aber wir machen dieses Beispiel, interessantes Erzählen, jetzt nicht einfach so. Es hat eben immer einen Hintergrund. Das ist ein guter Icebreaker für Workshops, wenn du mit Leuten zusammenkommst. Und manchmal fragt man sich ja auch, passt es für jede Zielgruppe? Ich meine, du hast ein super Erlebnis mal gehabt mit so einer Finanzertruppe.
Ja, genau.
Wo genau die Frage im Raum stand. Magst du kurz was zu erzählen?
Genau, also es war die Finanzabteilung von einem mittelständischen Unternehmen und da waren wir schon unsicher, kann man mit so einer Tell me something surprising Frage anfangen? Aber warum nicht? Das sind alles Menschen und jeder redet gern über die eigenen Verrücktheiten. Und am Ende war das ein Game Changer. Nach dieser einen Frage hatten wir das Gefühl, im Raum sind wirklich interessante Personen und wir wollten in den Pausen dann weiter über die Vinyl oder digital oder wie auch immer über all diese Fragen weiter diskutieren. Also es macht immer Sinn. Eine
Aber ich glaube,
richtig
wichtig ist
tolle Frage.
dabei, wenn du Angst hast, da sind die jetzt dafür offen oder nicht, dass man mit dem eigenen Beispiel vielleicht startet oder jemand dabei hat, der mit dem Beispiel vorangeht und dass das Beispiel vielleicht jetzt nicht unbedingt so ist. Ich war auf dem Mount Everest, bin da rückwärts mit Armen auf dem Rücken hochgekrabbelt und so, weil dann haben die anderen Angst, so was Cooles kann ich ja gar nicht erzählen. Also manchmal sind auch die einfacheren Dinge, wie vielleicht das Beispiel, was ich jetzt gebracht habe, genauso hilfreich, damit man ein Eis bricht. Ich denke, man muss einfach da einfach mal starten, mit einem Beispiel loslaufen. Wir haben wie immer aber auch Fragen gekriegt zum letzten Mal. Und da war so eine Frage nochmal zu dieser Einbindung dieser Wortführer, der Meinungsverstärker, der Hippos. Hast du, glaube ich, da die Frage, oder?
Genau, also es gab nach der letzten Sendung wieder die Frage, wie macht man diesen highest paid person, wie vermeidet man, dass dieser Person doch dann am Ende 20 Minuten am Stück redet oder halt am Ende subtil doch die Lösung in die richtige Richtung bewegt? Peter, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, sicher. Ich meine, wir haben es jetzt schon mal schon gesagt, eigentlich ein bisschen Moderatorenkunst, die einzubinden. Ich glaube, es ist die einzige Chance, die man hat. Grundsätzlich haben die eine starke Meinung, grundsätzlich werden die es schon in Richtung bewegen. Das lässt sich gar nicht groß vermeiden. Ja, was wäre denn die Alternative? Man nimmt sie gar nicht rein. Man schließt sie von vornherein weg, sagt, nee, die will ich nicht haben. Aber wenn es Entscheider sind, die dann mitentscheiden müssen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Gruppe arbeitet was aus, hat priorisiert und tolle Vorschläge gemacht, stellt es dann diesem Meinungsmenschen vor und der sagt dann, finde ich ganz blöd, nur zurück zu los, macht nochmal oder lehnt es ab oder zerschlägt es. Und das ist von dem Frustrationspotenzial einfach unglaublich. Die Leute werden ja, die haben sich gefreut, die waren dabei, haben voller Engagement irgendwelche Vorschläge gemacht und dann haut es einer kaputt. Besser hast du sie mit drin, besser bindest du sie mit ein und steuerst sie ein bisschen, dann ist die Gefahr nicht so groß. Ich meine, das ist der Tipps und Tricks, das letzte Mal haben wir es erzählt, aber vielleicht nehmen wir nochmal ein Beispiel für diesmal rein, Adam, wie man die gut einbinden kann.
Ja, also was immer gut funktioniert, wenn man sie so ein bisschen bauchpinselt, die wichtigsten Stakeholder einfach einbinden, denen das Gefühl geben, wir sind eigentlich hier, um für dich was Tolles aus dem Team zu holen. Und das ist so mein Weg, wie ich sie einbinde. Ich sage denen, hey, wir werden ein Secret Channel, einen geheimen Kanal, wir zwei haben, wo du mir sagst, hey, das ist interessant, komm, wir gehen da nochmal in die Tiefe. Dieser Person das Gefühl geben, hey, ich bin hier, um dir zu helfen, aus dem Team nochmal richtig paar coole Ideen rauszuholen, damit die das Gefühl haben, es geht nicht nur um mich und er ist auf meiner Seite. Das ist so meine Taktik.
Gut, aber jetzt geht's endlich mal Richtung Vision. Das große Warum, wie der Simon Sinek mit dem Start with Why. Warum braucht man das? Und
Ja, sag du mir, du bist im Bereich Strategie, also du bist schon seit Jahren da unterwegs. Sag mal, wo das herkommt.
ja gut, also strategische Themen, das findet man halt oft bei Unternehmenspräsentationen, Unternehmensleitbildern, Vision, Mission, Strategie, davon wird das abgeleitet. Ich selbst habe viel mit Unternehmensstrategie entwickelt in meinem früheren Unternehmen und tatsächlich haben wir sogar eine Strategie-Maßnahme gehabt, die hieß genau wie dieses Buch Sun Tzu, die Kunst des Krieges hier, da kommt auch vieles her. Vieles, was man in dieser Sprech kennt, mit Mission und Strategie und Taktik, der ganze andere Sprachgebrauch, den man auch im Unternehmen hat. Man hat Divisionen, die irgendwo arbeiten, die First-Line-Manager. Man schlägt den Wettbewerb, man erobert Märkte, man macht Land und Expand und dergleichen. Das sind alles sehr starke Worte, die kommen viel aus dem Militär, was sich auch auf die Unternehmenswelt abgebildet hat. Nun, in dem Kontext muss man sagen, wenn man sich da ein bisschen tiefer mit beschäftigt, es gibt keine reine Lehre, wo man sagt, das ist eine Strategie oder eine Visionsformulierung, Missionsformulierung, so spielen die Dinge zusammen. Jedes Lehrbuch macht es ein bisschen anders. und sagt dann, das eine ist why, what, how, das andere ist irgendwie so eine Pyramide, weiß der Kuckuck. Manche behaupten, eine Vision braucht eine Zeit, Termin, wann, bis wann es gemacht ist, andere sagen, das braucht es nicht. Also was ich beobachtet habe, ist, es geht ein bisschen kunterbunt durcheinander, da gibt es keine eine Wahrheit, was so ein Rahmenwerk, ein Framework wäre, mit dem man arbeiten kann. Und ich glaube auch, als auf der Unternehmensseite ist es nicht unter Umständen gar nicht so super wichtig. Es gibt Studien, die sagen, wenn du keine Unternehmensvision hast und kein Leitbild in der Form hast, dann bist du nicht erfolgreich. Und so Unternehmen, die das haben, sind um so und so viel Prozent besser als der Markt und so. Und da gibt es Untersuchungen, die sagen, das stimmt überhaupt nicht. Also ich bin da ein bisschen ambivalent in der Hinsicht. Es ist auch eine Frage zwischen Korrelation und Kausalität. Ist es so, wenn du ein Unternehmen bist, das erfolgreich ist und eine gute Vision hat, wegen der Vision, oder hast du dann auch Geld und Mittel und Möglichkeiten, so eine Vision zu entwickeln und darzustellen? Das ist sehr aufwendig. Ja, vielleicht passt es auch nur. Adam, stell dir mal vor, du bist so ein Hersteller von irgendwelchen Spezialdichtungsringen für Spezialmaschinen, die irgendein Spezialgewerbe braucht. Also ein Hidden Champion, wo man sagt, so eine Vision, wir retten die Welt, das verfängt da gar nicht so sehr. Und trotzdem kann so ein Unternehmen super erfolgreich sein.
Ja, gerade im Bewerbungsprozess kann ich mir vorstellen, dass eine schöne, gute, motivierende Vision tatsächlich die Bewerber motiviert.
Ja, das ist richtig. Da im Recruiting kann das funktionieren, wenn es eben auch resoniert. Also wenn dann die Leute versuchen, da irgendwelche Statements hinzuschreiben, die so Allgemeinplätze sind, dann geht es auch nicht. Das muss auch ein Stück weit zu einem Unternehmen so passen, dass man das nachvollziehen kann. Und wir haben einfach mal die Mühe gemacht, ein paar so Beispiele rauszusuchen, wie sowas manchmal gute Statements sind, ob das jetzt Vision oder Mission genannt wird.
Kannst du ein, zwei gute Statements geben?
Ja, was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, war, was Microsoft mal hatte. Das hieß, a personal computer in every home running Microsoft Software. Jetzt würden natürlich die Puristen sagen, ihnen fehlt das Datum, das wann, so wie zum Beispiel diese Missionsaussage von der NASA, to land a man on the moon and returning him safely to Earth before the end of this decade. Das sind Dinge, die können motivierend sein, inspirieren. Da sagst du, ja, da ist ein großes Ziel dahinter, das ist ganz toll. Was mir auch gefällt, ist TED. Von TED, genau, Spreading Ideas, das sind zwei Wörter und die drücken das aus. Aber sehr häufig findest du halt solche Dinge. Und ich lese dir einfach mal eins vor. Mal gucken, ob du aufs Unternehmen rauskommst. Das klingt dann so. The mission of this company, also wirst du gleich sehen. The mission of is to be one of the world's leading producers and providers of entertainment and information, using our portfolio of brands to differentiate our content, services and consumer products. We seek to develop the most creative, innovative and profitable entertainment experience and related products in the world.
Ja, schon hast du mich verloren.
Wer war das? Was war das für ein Unternehmen?
Irgendwas Entertainment, ja, keine Ahnung.
Fragen wir mal die Zuhörer, ob die eine Idee haben. Wen habe ich gerade wissen?
Könnt ihr mal raten, genau. Hast du noch mal ein schlechtes Beispiel?
Achso, also, ganz furchtbar. Global Diversity and Inclusion is an integral and inherent part of our culture, fueling our business growth while allowing us to attract, develop and retain this best talent to be more innovative in the products and services we develop, in the way we solve problems and in the way we serve the needs of an increasingly global and diverse customer and partner base. Ja. Tut mir leid, ich will keinen Witz machen über die, die sich die Mühe gemacht haben, das zu schreiben. Aber was hier das große Problem bei diesen Statements ist, ist halt einfach, man versucht da alles reinzupacken, was irgendwie wichtig ist. Und am Ende des Tages sagt man alles und irgendwie nichts.
Peter, Jens Uwe sagt Netflix, Norbert fragt Sony.
Ja, könnte sein, als Walt Disney. Also the mission of Walt Disney is to be one of the world's leading und so weiter. Also man merkt schon, wenn ich auf der Unternehmensebene bin, kann es gut sein, kann schwierig sein, aber das ist nicht unser Thema. Was wir heute haben, ist, warum ist so eine Vision, eine Mission, eine Aussage in dem Bereich der Projekte, in dem, was wir hier tun, so essentiell? Denn da, glaube ich, wirklich ist es super wichtig.
Warum? Also aus meiner Sicht der wichtigste Schritt, weil wenn du nicht weißt, wohin du gehst, woher weißt du, was der erste Schritt ist? Und dieser Satz überzeugt sofort. Also wenn ich sage, hey, wenn du nicht weißt, wohin wir alle gehen, woher wissen wir, dass wir in die richtige Richtung laufen? Auch, also das allein, ich habe sogar mit einem Freund gesprochen, der hat sich selbstständig gemacht und hat sich überlegt, hey, wir brauchen hier überhaupt gar keine Vision oder irgend sowas in dieser Richtung. Hey, die sind zu dritt. Woher weiß mein Freund, dass die Definition von Erfolg genau die gleiche ist für seine zwei Partner? Das ist niemals der Fall. Kann sein, dass mein Freund das Gefühl hat, hey, wir sind erfolgreich, wenn wir richtig viel Kohle gemacht haben. Und die anderen denken, wir sind erfolgreich, wenn wir verkauft werden oder wenn wir 300 Mitarbeiter haben, Mitarbeiterinnen. Ey, ihr müsst das definieren, weil ihr am Ende irgendwo landet, wo ihr nicht sein wolltet. Das ist schon super, super
Also
wichtig.
Klarheit. Klarheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Wenn ich nicht weiß, wohin ich will, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich woanders rauskomme. Klarheit. Also ja. Und dann, aber noch was, du hast ja auch den Punkt, gerade nimm, was wir hier tun, wenn es um Kundeninterviews geht, Problempriorisierung, hast du irgendwann einen Problemzustand beschrieben, musst du ja auch die Lösung irgendwie vielleicht mal finden, wo wir noch zukommen. Am Ende des Tages brauchst du vielleicht Budget, Mittel. Dem muss das ja irgendjemanden verkaufen, das hör mal zu, das machen wir jetzt. Und auch dort muss es irgendwie kurz und knackig sein, oder?
Genau, also so eine motivierende Vision lässt sich auch an die Geldgeber viel leichter verkaufen. Wenn ihr das Gefühl habt, hey, wir machen wirklich Impact, wir machen wirklich eine Veränderung für unsere Kunden mit diesem Projekt, das lässt sich mit so einem kurzen, knackigen Satz viel, viel besser darstellen, als wenn ihr sagt, ja, wir wollen, ja gut, das ist schon ein wichtiges Projekt, lass mich erklären. Nee, eine Vision, wo wollt ihr hin und welchen Change, welche Änderung in der Welt oder bei euren Kunden wollt ihr bewirken.
Und dann ist es ja eigentlich fast egal, ob ich das Ding jetzt Vision nenne, Mission nenne, Why oder was der Kuckuck. Also das ist ein Versuch, den Zielzustand, den ich heute noch nicht habe, in irgendeiner Form so attraktiv zu beschreiben, dass andere sagen, das ist cool, da will ich mit. Und verstehbar zu beschreiben. Nicht zu 500 Punkte, wie wir es hatten bei der Priorisierungsliste, 500 Punkte, die man verbessern könnte. Aber und dann, so what? Ja, was ist denn jetzt der Ausgang? Auch wichtig. Aber ich glaube, es ist noch ein Punkt, der eine Rolle spielt. Und da geht es um das, was wir noch machen werden, um das Thema Primortem, nennen wir schon mal als Begriff. Also wirklich diese Vision, das Ziel, die tolle Welt zerstören, bevor jemand anders das tut.
Genau. Also das große Ziel direkt am Anfang zerstören, um zu sehen, was die Schwachpunkte sind, was sind die größten Risiken und schon weiß man, woran man arbeiten muss. Und wir empfehlen auch, das Ziel viel größer zu wählen, als man ursprünglich es plant. Also dieses wirklich ganz große Faktor 10 ist das, was wir empfehlen. Gleich besprechen wir warum. Aber dieses ganz große Denken gibt, wie Peter gerade gesagt hat, auch eine Klarheit darüber, was man nicht macht. Also,
Genau. Ich glaube, da hast
Strategie.
du gerade eben was ganz Zentrales gesagt, was man nicht macht. Ja, das ist auch das eigentlich das Wichtigste, was ich glaube, so bei Strategieentwicklung, wenn es einem wirklich interessiert. Ich habe hier ein paar Bücher mal mitgebracht, die ich wirklich empfehlen würde, wenn es um Strategie geht. Das Blue Ocean Strategie, Blauer Ozean, von dem, wie heißt der, Kim und Mo Born. Auch sehr, sehr empfehlenswert für mich ist dieses Innovator's Dilemma von Clayton Christensen, wo es um disruptive Innovation geht, auch wirklich wert, da mal ein bisschen Zeit reinzuhängen. Und so mein favorisierter Lehrbuch-Klassiker, wenn man so will, ist dieses Thema hier. Das ist von Rotärmer, auf Englisch, Strategic Management. Das sind dicke Schwarte, wie ihr seht. Die eine Hälfte ist wirklich die ganzen Konzepte, die McKinseys dieser Welt machen. Und das andere sind echte Fallbeispiele, an denen man das dann mal ausprobieren kann, um da entsprechend ein bisschen mit diesem Handwerkszeug klar zu werden.
Ja, wenn wir schon bei Bücherempfehlungen sind, ich empfehle da die ganzen Bücher von Salim Ismail, Exponentielle Organisationen oder Exponential Transformation. Da geht es darum, wie man zu den ganz, ganz großen Zielen auf eine superschnelle Art und Weise kommt. Also auch ein fantastisches Buch.
Das Perfekte, was ich bei diesen, deswegen habe ich es gezeigt, ist eine ganz, ganz zentrale Erkenntnis von allen Leuten, die Strategien arbeiten, ist klar zu sein, was man nicht macht. Es ist fast wichtiger, als zu sagen, wohin ich denn möchte. Was tue ich nicht, was schließe ich aus? Und das ist für viele oft schwer. Wir haben es an den Mission Statements vorhin gehört. Die sind so allumfassend. Das sagt nichts. Ich muss schon präzise und scharf sein, um zu sagen, das wollen wir tun. Und damit tun wir alles andere nicht. Und auch in unserem Kontext, vom letzten Mal, wo wir priorisiert haben, war ja auch genau der Punkt. 500 Punkte zu machen geht nicht. Zwei können wir vielleicht machen. Das heißt aber, wir machen 498 erstmal nicht. Und diese Entscheidung zu treffen ist hart, aber das ist genau die Kern von diesem Strategie, was sich dann aus diesen Visionen ergibt. Jetzt haben wir, glaube ich, viel erzählt, warum und weshalb und wo es klappt und wo nicht. Aber die Frage ist, wie macht man dann das jetzt? Wie kommst du zu solchen Aussagen? Wie gelingt es dir in diesen Workshops, in denen wir sind, strategische, mal keine Strategie, Visionsformulierungen, Missionsformulierungen zu finden? Was ist so dein Ansatz? Wie gehst du vor?
Das machen alle Unternehmen unterschiedlich. Aber was mir wirklich gut gefällt, ist der Ansatz von Amazon zum Beispiel. Die versuchen jedes Projekt mit einem Press Release zu starten. Das heißt, bevor man das Projekt beendet hat, angefangen hat, schreibt man über das die Pressemitteilung über das die so eine Erfolgsmeldung darüber, was wir jetzt erreicht haben. Hey, das Team hat für die und die Menschen dies und das Problem so und so gelöst und es ist eine fantastische Art und Weise, wie man jetzt, hey, so ein Presserelease ist genau das, was ihr vor dem Projekt machen wollt. Bevor ihr anfangt, schon mal das Erfolgsbild skizzieren. Wie wollt ihr beschrieben werden von der Presse? Finde ich super. Finde ich super.
Und das Entscheidende ist ja diese Zukunftsorientierung. Du formulierst das rückblickend aus der Zukunft, Retropolation. Wir sind in dem Zustand und beschreiben jetzt, warum wir es dahin geschafft haben, die letzten Schritte. Und das sogar in einer Art von, das macht uns aus, denn du musst ja so ein Presserelease kurz halten. Du kannst nicht 30.000 Zeilen dahin schreiben.
Genau, dann gibt es noch den Ansatz, dass man so einen Tweet schreibt, also geht in die gleiche Richtung, aber das zwingt die Teilnehmer auch nochmal noch kürzer und knapper zu formulieren. In 240 Zeichen beschreibt man das Ergebnis in einem Jahr, wenn das Projekt erfolgreich gewesen ist. Und da muss man sich wieder sehr fokussieren und sehr, sehr strukturiert die Gedanken halt irgendwie zusammenfassen, sodass es motivierend klingt, aber auch den Fokus auf der Personengruppe hat und den Pain. Auch ein super Ansatz.
Und im Endeffekt brauchst du aber eine gewisse Struktur. Also sagen, ich habe 240 Zeichen oder ich habe einen Pressrelease, eine Viertelseite, DIN A4-Seite maximal, um das zu beschreiben. Oder ich male ein Bild. Manche machen es auch visuell oder mit Lego bauen die irgendwas auf. Der entscheidende Punkt ist, es zusammenzufassen. Greifbar, aber auf einem Abstraktionslevel zu haben, was nicht in der Detailliste rausgeht. Du hast auch noch ein Modell gefunden, was ich super spannend finde, gerade für Menschen, die mit Produkten oder Services arbeiten, die sowas entwickeln aufgrund dieser Herangehensweise, die wir beschreiben, wo Zielgruppen, Wettbewerber und Märkte irgendwie in so einem Struktursatz drin sind. Da gibt es so ein Vision Statement. Ich glaube, das ist von der Strategizer-Truppe wieder, dass man einfach so mit den Platzhalter ausfüllen dann zum Leben bringen kann. Und damit hast du auch sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn ich mich an die letzten Workshops erinnere, richtig?
Genau. Also da ist der Fokus genau auf diese Zielgruppe, auf die Persona, der wir halt irgendwie auch dann den Mehrwert bringen wollen. Und hier ist, sieht man das?
Man kann es sehen, ja,
Genau.
klar.
Diesen Vision Statement lege ich jedem vor und sage, hey, wer ist unsere Mary, unsere Zielgruppe? Wessen Leben wollen wir verändern? Das heißt, das zwingt schon mal in strukturiertes Denken. Für diese Zielgruppe, die dieses Bedürfnis hat, bringt unsere Lösung dies und das, diesen Mehrwert. Und im Gegensatz zum Wettbewerb oder zu der heutigen Situation werden wir auf die und die Art auch nochmal die Mary, die Personengruppe, zufriedenstellen. Und das hilft den Menschen, da so ein bisschen strukturiert nicht den technischen, sondern den menschlichen Fokus zu haben und sich auf den Pain und nicht auf Features zu fokussieren.
Und ich glaube, das Entscheidende ist halt, da muss man auch ein bisschen Zeit investieren. Ich meine, selbst wenn es so eine Struktur hat mit diesen Platzhaltern, die ich da füllen kann, bedeutet das die Überlegung, das Beispiel, was du hier hattest, das war letztens ein Management-Team, wo die Leute es dann wirklich mal zusammengerafft haben und sagen, okay, lass uns das mal gemeinsam hinschreiben. Und hinterher dann sagten, endlich haben wir es mal gemeinsam ein Bild erzeugt und die gleiche Sprechweise im Kopf. Aber das
Genau.
braucht Zeit. Es geht nicht so zwischen Tür und Angel, oder?
Genau, aber wenn man sich überlegt, da ging es um 200 Millionen, in welche Richtung bewegen wir uns eben mit diesem Business, mit dieser Business Unit, was machen wir? Was machen wir neu? Was sind so die ganz großen Ziele, die wir erreichen möchten? Und was müssen wir liegen lassen? Was ist es, was wir nicht machen, wenn wir diese Vision erreichen wollen? Und das gibt einem auch eine schöne Klarheit. Erstens Motivation, zweitens Buy-in von jedem Einzelnen und auch so eine Klarheit. Um das zu erreichen, müssen wir auch einiges nicht machen.
Und dieses Faktor 10-Thema, das ist hier zwar nicht drin, aber das hilft dann, die Mutigkeit zu entwickeln, dass man sagt, ich mache jetzt nicht nur eine kleine Justierung da, ein bisschen Veränderung dort, sondern wir gehen richtig, richtig aggressiv mal rauf. Oder vielleicht ist aggressiv das falsche Wort, sehr selbstbewusst und voller Überzeugung raus und
Peter,
machen was ganz Großes.
du leitest die Corporate University bei der Software AG, also hast du auch ein Team und Ziele? Hast du auch damit gearbeitet?
Ja, natürlich. Also wir haben, um das Beispiel zu machen mit diesem Faktor 10, wie man da angehen kann, als wir in unserem Bereich neue Themen dazu bekamen und uns auch thematisch ein bisschen anders aufstellen mussten, dann ist meist so ein guter Synchronisationspoint, sowas mal zu machen. Das machst du nicht jeden Dienstag, aber es gibt irgendwann so eine Situation mal, man denkt, jetzt setzen wir uns zusammen als Gruppe und arbeiten was aus. Und hier war der Appell, den Denkanstoß, den ich reingeworfen habe, der, dass ich sage, stellt euch vor, für unsere internen Mitarbeiter. Unser Ziel muss sein, das ist natürlich absurd, klar, aber ganz bewusst so absurd formuliert. Unser Ziel muss sein, dass die Mitarbeiter nichts anderes mehr machen, als bei uns auf unserer Lernplattform oder in unseren Kursen sich zu verweilen. Also nur lernen, sonst gar nichts mehr. Die gehen nicht mehr zum Kunden, die verkaufen nicht mehr, die produzieren nicht mehr, die gehen einfach hin und machen nur noch Kurse teil. Quatsch ist das natürlich, weil das macht kein Mensch. Aber es ist der radikal andere Ansatz, als zu sagen, wir verschwinden irgendwo im Hintergrund und wir machen so ein bisschen Performance Support und man sieht uns gar nicht, sondern wir sind mutig genug zu sagen, unser Angebot ist genauso wichtig wie die wichtigen Dinge, die die ja sonst machen, wie eben zum Kunden gehen, was verkaufen oder Software entwickeln und eben nicht so unwichtig wie in Urlaub gehen. Ja? Und daher, mit sowas kannst du dann entsprechend antreten und sagen, okay, mit dieser Denke, was müssen wir denn tun, um dahin zu kommen, selbst wenn wir das nie erreichen werden? Aber was müssen wir denn tun? Und plötzlich denken die Leute ganz anders. Sie messen sich auch ganz anders. Wie viel Lernzeit kann ich denn bei den Leuten platzieren? Wie kann ich es denn schaffen, dass sie so viel Zeit wie möglich und so viel Engagement wie möglich bei uns verbringen? Das ist eine ganz andere Fragestellung mit diesem Faktor 10, Faktor 100, mit dem er da angreift, als wenn ich es irgendwie so Pain Points, Schmerzpunkte abgehe und da ein bisschen was bessern und dort besser machen.
Ja, ich stelle die Frage bei jedem Kundenprojekt, bei dem ich dabei bin, einfach die Frage stellen, lieber Kunden, beschreiben Sie mal in einem Jahr, wie das Projekt aussieht, wenn es erfolgreich ist. Beschreiben Sie, wie Sie sich fühlen, was haben wir erreicht technisch, was haben wir business, also finanziell erreicht. Diese drei Aspekte, menschlich, technologisch und aus der finanziellen Sicht. Wie sieht dein Traumbild aus in einem Jahr? Und einfach diese Frage bei jeder Kundensituation als Anfang, als die alle initiale Frage. Wir wollen gemeinsam erarbeiten, wo wir gemeinsam hinwollen. Nur gemeinsam werden wir erfolgreich. Und das ist auch so mächtig, auch in Kundenverkaufssituationen, wenn wir gemeinsam mit dem Kunden an der großen Zukunft arbeiten.
Utopisch auch, und meinetwegen gerne utopisch. Wenn die einen Wettbewerber auf dem Markt haben, der die ganze Zeit nervt, dann kann man sagen, unser Ziel ist, dieser Wettbewerber verschwindet. Wir haben alle Kunden des Wettbewerbers gewonnen. Was natürlich Blödsinn ist, aber warum nicht? Damit kannst du dann entsprechende Motivierungen auslösen. Es gibt aber auch Fehler, die gemacht werden, wenn man sowas tut. Da gibt es, glaube ich, von IDEO, die haben wir schon mal referenziert, eine Untersuchung, was so die typischen Fehler sind, wenn die Leute versuchen, solche Strategieformulierungen, Visionsformulierungen zu machen. Und welche waren das denn, was du da gesehen hast oder was die
Gut,
uns
die
da?
größten Fehler sind, dass die Vision top-down gemacht wird. Dass am Ende immer noch der Hippo entscheidet und eigentlich nur die anderen halt so ein bisschen pro forma dazu einlädt. Hey, das ist nicht der richtige Ansatz. Man will alle einbinden. Ja, auch etwas, wo man einfach nur das Risiko vermeidet. Also purely analytical ist auch ein ganz großer Fehler. Dass man einfach überlegt, wie können wir das Risiko vermeiden, ohne zu überlegen, hey, was wäre so ein Traumbild? Also seid doch mal ein bisschen emotional bei dieser Visionsentwicklung. Nicht nur, hey, wir wollen den Wettbewerb loswerden, sondern hey, wie wäre es, wenn wir die Größten und was weiß ich, also wirklich emotional groß denken. Es gibt auch so Sachen, dass die Vision vollkommen unrealistisch ist und niemals erreicht werden kann. Das macht ja auch keinen Sinn, wenn das motiviert auch keinen, wenn du am Ende halt irgendwie diesen so einen Fehler machst. Und
Wobei ich sagen muss, ich will ja gerade zu dem gehen, wenn du bei dem Denkanstoß kannst du durchaus mal spinnen. Aber die Formulierung dessen, was du dann hinschreibst, das kann natürlich nicht so sein, wie unser Ziel ist, also als Missionsformulierung wirklich als Corporate University zum Beispiel, dass die Leute nicht mehr arbeiten, sondern noch lernen. Das wäre lächerlich, das wird kein Mensch hinschreiben. Als Startpunkt eines Denkanstoßes kann es so sein und daraus kann sich etwas formulieren, einer Vision, die wirklich dann knackig wird und greifbar wird.
ja, genau. Und wenn der nächste Schritt unklar ist, also nicht actionable, wenn man, gibt es ein deutsches Wort wieder dafür, wenn man selbst überhaupt nicht mal das Gefühl hat zu wissen, wie kann ich da zu dieser Vision beitragen, das ist aus IDEOS-Sicht der größte Fehler, der in diesem Schritt gemacht wird. Wenn niemand in der Lage ist, den nächsten Schritt zu bestimmen, dann ist die Vision vollkommen falsch.
Okay, also wir wissen jetzt, Visionen, wenn man sie hat, können sie hilfreich sein. Gerade im Projektkontext, im Rahmen von diesen Workshops, die wir machen, ist ein guter Zeitpunkt, irgendwann mal so eine Formulierung anzustoßen, anzustreben, um Klarheit zu kriegen, damit wir alle auf dem gleichen Bild sind, auf dem gleichen Stand sind, das Gleiche verstehen, was wir dann auch, sagen wir mal, in Frage stellen können, was wir herausfordern können, was wir widerlegen können, um zu sehen, dass wir dann doch so nah wie möglich daran kommen. Im Unternehmenskontext schauen wir uns nicht an, aber wirklich hier im Rahmen von Projekten macht es durchaus Sinn.
Gut.
Dass die Frage stellt, was hat das mit dem Dinosaurier zu tun? Jetzt die Vision.
So, also unsere Empfehlung aus der heutigen Session ist, egal welches neue Projekt, vergiss den Dino, welches neue Projekt ihr startet, egal welchen neuen Kunden ihr vor euch habt, versucht mit denen gemeinsam dieses Traumbild in einem Jahr zu formulieren, weil nur wenn man weiß, wohin man geht, kann man den ersten Schritt machen. Und
Was ist
wir
denn der nächste
erklären, wie man
Fehler?
dann halt das Ganze zum Leben bringt, weil da passieren auch viele Fehler in den nächsten Wochen.
Genau, das
Gibt
heißt
es
also,
noch
unser nächster Schritt, nachdem wir die Vision gebaut haben und irgendwann mal wissen, warum das, was mit diesem Dinosaurier auf sich hat, wäre dann, okay, wie geht es jetzt weiter? Jetzt, wo wir die Vision haben, haben wir sie hinformuliert, was kommt jetzt? Und das wäre dann, was kommt demnächst in diesem Theater?